Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute sind das mal wieder Otto Birnbaum von Revent und Jan Mitschaika von HV Capital. Und wir haben, ja, ich finde, ein richtig cooles Gespräch geführt über insgesamt drei Themen, drei sehr unterschiedliche Themen. Den kann man noch nicht mal einen richtig roten Faden geben, außer natürlich der Kompetenz und Expertise meiner beiden Gesprächspartner. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier jetzt, wie gesagt, Jan Mitschaika von HV Capital und Otto Birnbaum von Revent. Viel Spaß.
Heute zu Gast
Otto Birnbaum von Revent. Revent ist ein Early-Stage-Venture-Capital-Fonds mit Sitz in Berlin, investiert europaweit in Pre-Seed-Firmen im Bereich Klima, Healthcare und Empowerment.
Und Jan Mitschaika, ich bin Partner bei HV Capital. Wir investieren in Deutschland und in Europa in Unternehmen in verschiedenen Phasen. Einerseits Early-Stage-Investments, typischerweise Checks zwischen 1 und 5 Millionen und dann Growth-Investments 5 bis 60 Millionen und sind über eine ganze Reihe an Sektoren aktiv.
Investments und Exits.
Jan, Otto, hallo ihr beiden.
Hi, ihr beiden.
Hallo, Jan.
Ja, freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Hat mir die letzten Male schon immer großen Spaß gemacht mit euch beiden. Und wir haben, glaube ich, ein tolles Line-Up heute wieder von Themen. Ich würde sagen, wir gehen auch fast direkt rein. Ne? Ich hatte beim Pip Klöckner im Podcast schon gehört, Udacity, können wir gleich mal drauf referenzieren. Da passiert was. Ich weiß nicht, ist das ein Wegbereiter für die ganze Venture-Capital-Szene, dass man sich jetzt irgendwie mit kleineren Brötchen zufriedenstellen muss gerade?
Ja, ist natürlich ein spannender Punkt, wenn eine Firma Udacity eben, ist ja ein Education-Startup, die es schon relativ lange gibt. Ich glaube, seit 2011 oder so. Ganz ursprünglich Stanford rausgekommen, die da einfach ihr digitale Lernprodukte irgendwie angeboten haben. Ich glaube, die Firma war at peak mal über 1 Milliarde bewertet und jetzt gerüchteweise, so wie ich es verstanden habe, wurde sie gekauft für, ich glaube, 80 Millionen oder 100 Millionen oder so. Insofern leider relativ weit von dem entfernt, was die Firma angeblich mal wert war. Aber das war auch schon 2015, ehrlicherweise.
Und auch was reingeflossen ist, ne?
Ja, das stimmt. Ja. 300 Millionen.
Ja. Ist das gerade die Zeit oder war da einfach eine Fehlername irgendwie? Also vielleicht lass uns nochmal kurz reingehen. Udacity ist ja auch ein populärer Gründer, ne, dahinter. Vielleicht holen wir die Hörerinnen und Hörer nochmal ab, die es nicht kennen.
Genau. Wurde ursprünglich gegründet von Sebastian Truhn. Ich glaube sogar Deutscher, ganz berühmter Stanford Computer Science Professor, Teil von Google, Google X, selbstfahrende Autos etc. Also so einer der Silicon Valley Größen.
Aus Solingen habe ich geschaut. Okay. Sehr schön. Ja, ist einer der wenigen, glaube ich, die es im Silicon Valley wirklich zu Weltruf gebracht haben, ne? Also wenigen Deutschen, ja.
Ach, das weiß ich gar nicht. Ja? Ich, nee? Also immer, wenn ich da bin, habe ich den Eindruck, hier Andreas von Bechtolsheim, ja, etc., dann der, wie heißt der, Philipp Schindler oder was von Google, der da ja irgendwie zweiter, dritter Mann ist. Insofern, ich habe immer den Eindruck,
Matthias Schilling von Headline. Auch noch.
Stimmt, guter Punkt.
Ist jetzt nicht so groß, aber immerhin.
Ich habe immer den Eindruck, dass da eine ganz gute deutsche Mafia auch unterwegs ist.
Ja. Und jetzt hier die Entwicklung von Udacity, könnt ihr euch die erklären? Also wird so ein Projekt dann einfach nicht mehr weitergefundet oder wie kommt es jetzt zu so einem Notverkauf, also gefühlten Notverkauf?
Ja, also ich vielleicht fangen wir einmal an, hier zu mutmaßen. Ich würde davon ausgehen, dass, also erstens hatten die jetzt auch in den letzten 10 Jahren war das jetzt nicht immer komplett rosig. Die haben natürlich sehr prominenten Gründer gehabt und auch sehr prominente Investoren. Andreessen Horowitz war unter anderem investiert und haben sehr viel Funding eingenommen. Und die Vision macht ja, glaube ich, sehr viel Sinn, dass du sozusagen eine Lernplattform hast, wo du den Content zu sogenannten Zero Marginal Cost konsumieren kannst und wo man sozusagen das Lernen rausnimmt aus der Uni oder aus sozusagen dem Vorlesungssaal online. Also da gibt es ja auch sehr viele Modelle, die da sozusagen funktioniert haben. Und ich glaube, dass wir in den nächsten 10 Jahren da auch weiter Modelle sehen werden, die funktionieren können. Weil wenn man sich auch mal so anschaut, die größten Kosten, die so eine Universität hat, die sind Property, also Location und das sind Leute. Und wenn man die beiden Kostenfaktoren rausnimmt, dann kann man das eigentlich schon sozusagen theoretisch sehr, sehr gut machen. Warum sind die jetzt so tief gefallen. Ich glaube, das liegt daran, dass sie keinen guten Umsatz machen und keine gute Cash-Generating-Business aufgebaut haben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für alle Startups da draußen. Am Endeffekt, wenn man sich unabhängig sozusagen von Investoren und dem Kapitalmarkt machen möchte, dann braucht man ein möglichst gut Cash-Generating-Business, was einen auf unabhängige Füße stellt und man dann sozusagen keinen Druck hat. Weil wenn man in dem Moment, also jetzt hier wollten vielleicht die Investoren raus, aber vielleicht gab es auch, ist die Firma aus dem Geld gelaufen. Das heißt, da gab es dann eben auch den Druck, ein Angebot anzunehmen, was vielleicht nicht so attraktiv war. Das heißt, in dem Moment, wo man sozusagen ein Geschäftsmodell hat oder ein Geschäft hat, was wirklich Cash generiert, kann man sagen, okay, ich zahle jetzt erstmal meinen Investoren eine Dividende aus und laufe so lange, bis ich wieder sozusagen der Markt interessanter ist etc. Und ich glaube, zu diesem Punkt zu kommen, ist extrem essentiell für Firmen in der Wachstumsphase oder sagen wir mal in der späten Phase, dass sie wirklich eine interessante Cash-Position am Ende des Monats oder des Jahres haben.
Ich finde ja auch spannend, das ganze Thema Learning und was jetzt in der Pressemitteilung referenziert wurde, natürlich wie überall Gen AI. HV ist ja Investor in Lingo Kids zum Beispiel, ist ja eine Sprachlernplattform für Kinder, die da eben Englisch lernen, aber dann in einem zweiten Schritt auch Mathematik etc. Und dieses Thema so Adaptive Learning, also wie nutzt man Gen AI, um die Inhalte, die ob ein Kind oder ein Erwachsener lernt, dann auf die spezifische Person zuzuschneiden, auf die Stärken und Schwächen, auf das aktuelle Lernprofil, ist natürlich spannend. Und insofern, ich kann mir schon irgendwo vorstellen, dass Accenture da jetzt nochmal Pläne hat. Und Accenture hat ja selber, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube, keine Ahnung, 1 Million Mitarbeiter oder sowas, irgendwie sowas total Absurdes. Plus ein Wahnsinns-Reach in Unternehmen rein. Ich glaube, es gibt keinen Großkonzern, der nicht Accenture-Kunde ist. Es kann natürlich auch positiv gedacht sein, dass einerseits durch diesen Gen-AI-Angle, aber dann auch durch den Vertrieb über Accenture, dass man da Udacity sozusagen zu einem zweiten Frühling, wenn man so will, verhilft.
Der kommt relativ spät, ne, dieser zweite Frühling, weil vielleicht könnt ihr da mal kurz was zu sagen, wann guckt man denn als, weil Otto, du sagst gerade, das Unternehmen hat es nicht geschafft, da irgendwie ein gutes Cashflow-Generating-Business aufzubauen. Wann kommt denn so ein Punkt, wo man das mal kritisch hinterfragt? Weil ich habe gesehen, Google Trends ist jetzt vielleicht nicht der beste Indikator, aber seit 2017 eigentlich rückläufig. Das ist jetzt auch nicht gerade so eine Erfolgsgeschichte.
Ja, also ich sag mal, wir gehen ja immer positiv an die Firmen ran und sagen, es braucht so schon so 8 bis 10 Jahre, selbst für eine sehr, sehr gute Firma, auf so 100 Millionen Umsatz zu kommen. Das heißt, lass es mal 12 Jahre sein, je nachdem. Aber so in dem Zeitraum denken zumindest VCs, dass wenn sie sozusagen zur Seed oder zur Series A investieren, dass das dann nochmal ungefähr, ja, wie gesagt, so über den Daumen 8 bis 10 Jahre braucht, um dann zumindest bei so einem 100-Millionen-Punkt zu sein. Was ich dann auch nochmal interessant finde, das ist dann für viele Frühphasen-VCs dann ein Punkt, wo die Firma dann vielleicht für 1 Milliarde oder 1,5, wenn es gut läuft, 2, dann entweder an die Börse geht oder verkauft wird. Aber dann gibt's nochmal Investoren, für die dann, bei denen das gerade erst losgeht. Ja, die gehen dann sozusagen entweder pre-IPO oder zum IPO rein und sagen, okay, die ist jetzt bei 100 Millionen, aber wie geht die denn auf 300 Millionen und wie geht's dann sozusagen weiter? Und ist auch interessant. Ich glaube, da gab's einen super Chart vor ein paar Wochen auf LinkedIn. Nvidia versus Intel, wie sozusagen Nvidia ganz lange ganz kleinen Market Cap hatte und auf einmal jetzt Intel bei Längen geschlagen hat. Und das dauerte so 20 Jahre, ja. Also Firmen sind halt dynamisch und nur weil man zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo steht, heißt das nicht, dass man in 10 Jahren entweder beim gleichen Zeitpunkt steht, drüber liegt oder drunter liegt. Ja, ich glaube, was ich damit sagen will, wie lange braucht das? Wenn man nach 10 Jahren nicht Cashflow-profitabel ist, dann ist das vielleicht so gewollt, aber man muss sich dann halt immer bewusst sein, ist man halt abhängig von Investoren und wenn das Investorenklima kippt und da keine Bereitschaft ist, weiter zu investieren, dann ist das extrem schlecht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein bisschen gesund, dass nach dem Cooldown irgendwie 22 die Investoren alle ein bisschen sensibler drauf geworden sind. Okay, kann man eine Firma profitabel drehen? Zu welchem Zeitpunkt ist das der Fall? Und wie sehr kann die trotzdem noch wachsen? Und dass eben ja sozusagen diese wirtschaftliche Unabhängigkeit auch ein Asset sein kann. Wir haben im Partech-Portfolio eine Learning-Firma gehabt, die auch sehr, sehr gut läuft. Und die macht B2B2C, was Jan ja vorhin schon so anvisiert hat, was das wahrscheinlich für Udacity auch hochinteressant sein kann. Das heißt, wenn du da sozusagen gut an Firmen verkaufst und die große Pakete abnehmen, kann das, glaube ich, auch ein sehr interessantes Geschäftsmodell sein. Und vielleicht allerletzter Punkt, Udacity hat eben 2011 angefangen. Vielleicht waren die teilweise einen Tick zu früh. Ja, das ist oft so ein bisschen so, wenn die so die allererste Welle, die sind die Pioniere, aber die müssen sozusagen diesen Markt auch erstmal aufbrechen. Und manchmal ist das sozusagen zu früh. Ja, und da muss man dann schauen, ob der Markt danach hinterherkommt. Aber auch die jetzt nachkommen, die werden so ein bisschen mit den Investoren kämpfen müssen, die sehen, wie sozusagen die anderen Modelle nicht funktioniert hat und sich fragen, okay, warum funktioniert das eigentlich nicht? Ja, im Healthcare-Bereich war auch interessant, so ein Krü hat sich aus Deutschland zurückgezogen, so ein Babylon Health ist pleite gegangen. Wird es jetzt trotzdem keine Telemedizin in den nächsten 20 Jahren geben? Doch, glaube ich schon. Aber die ersten Versuche haben jetzt erstmal nicht so einfach geklappt, ja. Und man muss dann sozusagen schauen, inwieweit muss man das anpassen.
Aber das heißt so im Prinzip 2017, 2018 fängt man mal an hinzugucken, ob der Weg zur Profitabilität gegeben ist. Und dann, wenn ich dir jetzt folge, Otto, wenn du sagst, nach 10, 12 Jahren, dann war das eigentlich jetzt genau der Punkt, ne? Also 2011 gegründet. Das heißt, ab 2021 wird man vielleicht als Investor auch ein bisschen nervös, ne?
Ja, ich glaube aber ehrlicherweise, dass das jetzt, ich meine, man muss da andersrum vielleicht auch mit, sagen wir mal, etwas Respekt an die Sache rangehen. Also Udacity waren ja ganz ursprünglich, war ja die große Idee, Vorlesungen von Elite-Unis dann kostenlos verfügbar zu machen. Was es vorher noch nie so in der Form gab, war ja auch ein Stück weit philanthropisch. Ich glaube, hat am Ende sich kommerziell dann nicht so ausgespielt, wie alle erwartet haben.
Gab es hier in Berlin auch mit Iversity, ne? Ein Ableger sogar.
Stimmt, ja. Wenn man dann auch sieht, wie viel Geld reingeflossen ist, wie viel jetzt realisiert wurde, war es offensichtlich kein kommerzieller Erfolg. Aber ja, ich glaube, so ist Venture.
Ja. Aber vielleicht ganz kurz noch, Jan, zu dem Profitabilitätsthema. Ich glaube, also doch mal vielleicht auch für die Zuhörer. Wir VCs gucken sozusagen ganz stark auf die sogenannten Unit Economics. Wir gucken, für was wird ein Kunde gekauft, wie viel bringt ein Kunde sozusagen mit und was verdient die Firma dabei und ab wann ist der sozusagen profitabel. Und dann kann ich mehr Geld in die Akquise investieren, mehr Kunden kaufen und wenn die nach 6 Monaten sich rentieren, dann lohnt sich das. Und dann gibt's irgendwann eine kritische Masse von Kunden, ich sag mal, weiß ich nicht, 500.000 Kunden. Zu dem Zeitpunkt ist so viel Contribution Marge übrig, um die ganzen Overheads zu tragen. So, und das ist zumindest so eine klassische Denkweise von einem VC. Okay, wie viele Kunden muss ich finanzieren, vorfinanzieren, bis sich das Modell sozusagen trägt und ab wann geht das Ganze sozusagen Cashflow positiv? Und das ist dann eben oft, ja, so nach ein paar Jahren. Aber das Wichtige ist, und das ist, glaube ich, das, was dann so 21 passiert ist, da gab es dann auf einmal, waren alle so, okay, lass uns einfach nur wachsen und noch mehr wachsen. Und umso offensichtlich hat man abnehmende Grenzkosten auf Kundenakquise. Ja, das heißt, umso aggressiver man wachsen möchte, desto teurer ist meistens der Kunde, weil man dann eben suboptimalere Kanäle benutzen muss. So, und das ist dann eben 21 passiert. Und jetzt ist man so ein bisschen vorsichtiger und sagt, okay, was sind eigentlich interessante Growth Hacks, was sind interessante Kanäle, wo kriegen wir eigentlich Kunden günstig gekauft, wo wir interessante Unit Economics haben und dann sozusagen mit höherer Contribution Marge vielleicht weniger Kunden brauchen, um trotzdem profitabel zu werden.
Und vielleicht nochmal zur Situation generell, ne? LinkedIn spielt wahrscheinlich eine große Rolle und dann habe ich mich gefragt, Jan, du hast eben referenziert auf euer Business, ihr habt ja auch Inkit im Portfolio, die ja jetzt sehr stark anfangen mit AI und ist das hier auch nochmal, also würde man jetzt heute eigentlich so ein Business nochmal finanzieren oder muss man eigentlich darauf warten, dass sich AI so weit etabliert, dass man sowas eigentlich mit viel, viel niedrigeren Kosten noch aufbauen kann?
Also ich glaube, VCs oder sagen wir mal, ich zumindest will jetzt nicht für andere sprechen. Bildung ist ein hochspannendes Thema aus meiner Perspektive, weil einerseits, wie Otto auch schon gesagt hat, es ist hochmargig, ich habe eigentlich keine Grenzkosten etc. Gleichzeitig ist es aber auch kein einfaches Thema, weil zum Beispiel für mich immer nicht ganz klar ist, wenn man einen Uni-Abschluss in dem Sinne kauft, ist ja ein Produkt auch irgendwo, gerade ein MBA, was kauft man dann da eigentlich? Ist Netzwerk, ist die Reputation etc. Und insofern, es gibt sehr spannende Education-Startups, die es eben schaffen, dieses Thema Null-Grenzkosten etc. für sich zu nutzen. Es ist aber auch ein Markt, wo es auch viele Fälle einfach gibt, die nicht funktioniert haben.
Oder vielleicht gerne nochmal, um dann auf den KI-Punkt sozusagen zu gehen. Also ich glaube, man wird, und was der andere Jan auch vorhin sozusagen schon mal angesprochen hat, man wird über die KI bessere, personalisiertere Lernpfade identifizieren können. Und das ist, glaube ich, schon hochinteressant, weil man dann eben die KI eigentlich herausfinden kann. Wir sehen das jetzt schon bei so ein paar Startups, die das im Mathematikbereich machen. Wo sind eigentlich die Wissenslücken bei den Lernenden? Und was muss nochmal wiederholt werden, damit der den nächsten Schritt oder die den nächsten Schritt gehen kann. Wenn du sozusagen keinen Bruchrechnen kannst, dann schwierig, irgendwie schwierige Gleichungen zu lösen. Und dann machst du halt so lange Bruchrechnung, bis du dann sozusagen in den nächsten Schritt gehst. Das ist bei Mathe besonders dankbar, ja, weil da weißt du sozusagen relativ einfach, was dir da fehlt. Das ist dann vielleicht bei sowas im Sozialwissenschaftenbereich komplizierter. Aber dennoch ist das, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Potenzial, eben wirklich über die Daten, gerade über eine Online-Plattform herauszufinden, was kannst du eigentlich gut, was kannst du nicht gut, wo sind die Schwächen, wo musst du sozusagen noch üben. Und das wird, glaube ich, in den nächsten, also das wird irgendwann kommen. Es ist jetzt schwierig abzusehen, ob das in 5 Jahren da ist, ob es in 15 Jahren da ist. Oder ob es nächstes Jahr da ist. Ja, das ist so, ich glaube, man überschätzt meistens die nächsten 5 Jahre und unterschätzt die nächsten 10. Ja, da kommt dann irgendwas so aus irgendwie Left Wing, ohne dass man das erwartet hat.
Und diese Käufer- und Preisfindung vielleicht nochmal ganz kurz. Ich habe hier gesehen, Bertelsmann war ganz früh dabei, 2014 sind die eingestiegen. Das wäre ja für die eigentlich ein spannendes Target gewesen, hätte ich jetzt schon ausgedacht. Aber ist es nicht so, dass man also zumindest so einen Bieterwettstreit braucht, damit da mehr als 80 Millionen wenn die Zahl stimmt, 80 Millionen fließen?
Ich meine, man sagt immer, die besten Firmen werden gekauft und nicht verkauft. Hm. Das ist natürlich das Allerbeste, wenn einfach irgendwie ein Stratege sagt, großartig, genau diese Firma brauche ich, um meine Existenz zu sichern, idealerweise, oder um irgendwie was zu zünden. Das ist natürlich der Best Case. Zweite Case ist, man schafft einen Bieterwettbewerb, wo es am Ende mehrere Angebote gibt, die man gegeneinander ausspielen kann, wo man dann die verschiedenen Parteien irgendwie hochhandeln kann. Ja, Realität ist oft, gibt einen Käufer und die diktieren dann die Preise.
Aber vielleicht nochmal, Jan, um auf deine Bertelsmann-Frage zu kommen. Bertelsmann ist eben auch schon im Cap-Table seit einer ganzen Zeit. Und die kennen die Firma von innen seit einer ganzen Zeit.
Ja.
Das ist dann, manchmal kann das positiv sein, wenn sich das sozusagen positiv entwickelt und sagt, okay, super, das wollen wir eigentlich gerne aufnehmen ins Portfolio. Und manchmal kann es auch negativ sein, wenn man sagt, die hatten irgendwie Pläne, die haben die vielleicht nicht ganz so geschlagen, die Pläne, die braucht noch mehr Geld. Man weiß ja immer nicht sozusagen, was ist da eigentlich hinter den Kulissen passiert. Und deswegen ist es auch für Startups immer so ein zweischneidiges Schwert, Strategen zu früh in den Cap-Table zu nehmen, weil man dann einfach auch zu viel von sich preisgibt. Ja, es ist ein bisschen einfacher, eine Firma sozusagen zu verkaufen, wo es sehr, sehr schwierig ist, von außen wirklich zu verstehen, was da drin ist. Man versucht das und da sind ja Anwälte und Management-Consultants und IT-Leute, die machen dann alle DD und verdienen damit viel Geld. Aber so richtig verstehen, ein Gefühl dafür zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig. Man braucht, das lernt man dann immer so ein bisschen, es gibt immer so die famöse Frage, was ist eigentlich das Learning nach dem ersten Board-Meeting, nachdem man investiert hat, was einem nicht so klar war, bevor man investiert hat. Ja,
das ist spannend.
Aber das sage ich sozusagen, weil das schon auch für die Startups interessant ist, wenn ein paar Strategen, die hoch interessiert an dem Thema und sind, nah, aber nicht zu nah zu lassen. Ja, so dass die sozusagen kaufen könnten, aber die kaufen die auch, weil sie eben nicht alles verstehen. Und das ist auch in Ordnung. Und so könnte ich mir vorstellen, dass Bertelsmann vielleicht interessierter gewesen wäre, wenn sie nicht diese Reise schon seit 9 Jahren sozusagen begleiten würden.
Ja, spannend. Ich hatte mir nochmal die Pressemeldung aufgemacht von Bertelsmann zum letzten Umsätzen. Hauptversammlung war das, glaube ich. Und da sagen sie von sich ja selbst, sie sind ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen und haben rund 20 Milliarden Umsatz gemacht in 2022. Also eigentlich von der Größenordnung her. Und sie haben diese Insights, die vielleicht aber auch tatsächlich, wie du es gerade sagst, eher gegenläufig waren dann einfach. Ne? Aber eigentlich ansonsten hätte es perfekt gepasst, hätte ich gedacht.
Total. Aber also meine These, und das ist wirklich komplett außen, ich kann da auch falsch mitliegen. Ja, eine E-Mail von Sebastian, du hast eigentlich einen Knall. Aber meine These wäre, dass die Firma nicht riesengroßen Umsatz gemacht hat und nicht riesengroße Contribution Margin hatte. Das heißt, wenn sie das sozusagen jetzt kaufen, dass man auch nicht nur, dass man da vielleicht auch einen ordentlichen Kostenblock mitkauft. Und wenn jetzt Accenture das kauft und sagt, sie kaufen das anstelle eine interne Plattform aufzubauen, die irgendwie KI-Learning zur Verfügung stellt. Und die wollen ja sozusagen das benutzen, um ihre Leute und vielleicht ihre Kunden sozusagen an die KI im Allgemeinen ranzuführen. Ja, also sozusagen Lernkurse, wie funktioniert KI, wofür kann sie genutzt werden, wofür kann sie nicht genutzt werden, wie etc. Wenn sie jetzt sagen, okay, wenn wir das jetzt intern bauen würden, was würde uns das kosten, versus wenn wir das nehmen und sozusagen darüber abbilden können, dann ist das sozusagen auch nochmal ein anderer Use Case.
Mhm. Jetzt kommt eine ganz tolle Überleitung, denn in der besagten Pressemeldung gerade steht nämlich als letzter Satz, Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030. Und da gibt's ja Hoffnung.
Ja, dann nehme ich den Ball hier doch mal auf und bringe uns zu unserer nächsten Meldung. Und zwar wollten wir einmal über eine Firma aus Holland sprechen. Und zwar heißt die Carbon Equity. Und die hat jetzt gerade nochmal einen weiteren 100-Millionen-Fonds aufgesetzt. Und was die machen, die sind so eine Art Fund-of-Fund, die rein in Klimafonds investieren. Und das Spannende ist aber, dass sie nicht sozusagen das Geld irgendwie von großen Versicherungen ausschließlich einsammeln, sondern eben auch ganz viele kleinere Investoren über ihre Plattform ermöglichen, in verschiedene Fonds zu investieren. Und sozusagen ein Beispiel, so wenn man bei Revent investieren möchte oder bei einem anderen Klimafonds, dann ist das gar nicht so einfach für eine Einzelperson. Da kann man jetzt nicht sagen, okay, Otto, ich würde gern 5.000 Euro bei dir investieren. Und sagen, okay, ist nicht so einfach. Wir haben hier so gewisse Mindesttickets und die sind auch regulatorisch so vorgeschrieben, dass man, weil man eben sagt, das ist ein hochriskantes Asset, man muss dieses Risiko verstehen, man muss eine Art semiprofessioneller Investor sein. Und das heißt aber auch, dass ganz viele Leute, die sozusagen keine semiprofessionellen Investoren sind, gar nicht in diese Fonds rein investieren können. Und diese Carbon Equity, was die eben machen, die sagen, okay, pass mal auf, wir erzählen euch, was das für ein Risiko ist. Ihr könnt ein kleineres Ticket machen, wir poolen das und wir investieren das dann als Pooling-Plattform sozusagen in die verschiedenen Fonds. Wir machen die Due Diligence und wir geben sozusagen eine professionelle Einschätzung und deswegen ist das dann möglich, wie so eine Bank. Ja, da kann ich auch ein Konto sozusagen haben und die bieten mir dann Produkte an.
Wobei, das ist ja so ein Thema, was mich in Deutschland immer triggert wie nichts Gutes. Sorry, wenn es dann politisch wird. Ich kann hier unten zu Tipico gehen und irgendwie auf Fußballspiele und Pferde wetten. Kann jetzt gerade
Finger der Prozess. Hier unten meinst du, das hast du bei dir immer offen, ne?
Ja. Genau, da unten, unten im Haus quasi. Also. Dann jetzt gerade fing der Prozess an gegen S&K, weißt du, diese Immobilienbetrüger, die irgendwie massiv Geld veruntreut haben. Priesterrente zahle ich irgendwie im Schnitt 5, 6, 7% Verwaltungsgebühren an die Allianz. Versicherung. Aber VC-Fonds? Nee, das ist zu riskant. Da könnte ich ja mein Geld verlieren.
Aber Renditeseite ist ja spannend. Also, oder sagt doch vielleicht mal generell dieses Konstrukt Fund of Fund. Ist das ein sinnvolles Modell? Also, weil das sieht man immer öfters. Wir kennen ja hier in Berlin zum Beispiel Alpha Q Ventures, die sind ja auch ein Fund of Fund. Ich glaube, da gab es in den letzten Jahren mehrere in der Richtung, ne?
Also das ist je nach Volumen definitiv interessant. Also man muss sich das ja so vorstellen als wirklich großer Asset Manager. Sagen wir mal, ich hätte 50 Milliarden Pensionsverpflichtungen über die nächsten Jahre und die entsprechenden Mittel dagegen. Dann würde ich natürlich mir ein Portfolio bauen und sagen, ich habe Equity, ich habe Debt, ich habe Immobilien, ich habe Wälder, ich habe Shopping Center, ich habe keine Ahnung was. Und dann habe ich die Assetklasse Private Equity und innerhalb dessen Venture Capital und innerhalb dessen Klimafonds. Und so zersplittert hat sich das ja runter und gleichzeitig gibt es ja auf der anderen Seite eine Vielzahl von Fonds mit unterschiedlichen Stärken und Spezialitäten und vielleicht will ich noch schauen, dass sich das Portfolio nicht zu sehr überschneidet etc. Und das ist alles Arbeit und ich glaube, mit einem Check in einen Dachfonds kann man dann je nachdem auch wie groß man als Anleger ist, Teil dieser Arbeit eben outsourcen. Und auch fairerweise Zugang zu Fonds bekommen, wo man vielleicht individuell gar keinen Zugang bekommen würde.
Ja, und also insgesamt sozusagen der Kritikpunkt von diesen Dachfonds und Dach, damit meint man wie so bei einem Haus das Dach, ja, und darunter liegen verschiedene Fonds, ja, verschiedene Mauern oder Stockwerke oder Zimmer, wie man das so sich vorstellen möchte. Die Kritikpunkt von diesen Fonds ist da sozusagen sogenanntes Fee-Layering. Ja, man zahlt dann meistens so ungefähr 1% für so einen Fund-of-Fund und dann nochmal 2% für so einen Venture-Fund und dann ist man sozusagen bei 3% anstelle von 2%. Ja, Jan hat ja gerade Riester-Rente 5%. Ja, also da gibt es auch noch ganz andere Produkte, die noch wesentlich teurer sind. Und ich glaube aber, es gibt sozusagen zwei hochinteressante Themen. Das eine ist auch so eine genannte Losgrößenproblematik. Ja, wir sind zum Beispiel mit Revent eine insgesamt überschaubarere Plattform. Fund 1 war irgendwie 60 Millionen, Fund 2 vielleicht ein bisschen größer. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein großer Pensionsfonds bin, sage ich, okay, mein Mindestticket sind irgendwie 50 Millionen. Und da möchte ich aber auch nicht mehr als 10% des Fondsvolumens halten. Das heißt, alle Fonds, die unter 500 Millionen Größe haben, die sind für diese Pensionskasse gar nicht zugänglich. Und andersrum. Die Pensionskassen sind für alle Fonds, die unter 500 Millionen haben, meistens nicht zugänglich. Das heißt, wenn man dann sagt, okay, ich nehme jetzt einen größeren Dachfonds, da kann ich sozusagen das Geld in den Dachfonds packen und der setzt das dann in 10 kleinere Fonds sozusagen rein oder vielleicht auch in 20, so dass sozusagen das Geld sich wieder so ein bisschen aufteilt. Also das, dafür ist das eigentlich hochinteressant und das ist eigentlich auch was ganz Wichtiges, was passieren muss, weil diese kleinen Fonds sind sozusagen wichtig für diese Pre-Seed-Finanzierung und die brauchen eigentlich auch Zugang an das institutionelle Geld und können nicht für immer sozusagen aus Family Offices und Unternehmern finanziert werden. Ja, ich spreche hier offensichtlich aus eigener Perspektive. Aber da ist sozusagen der Zugang schon wichtig. Ja, und der zweite Punkt ist eben, was auch Jan gesagt hat, das ist schon sehr, sehr viel Arbeit und komplex zu verstehen, wie gut ist eigentlich ein Venture Capital Fonds? Was kann der besser als andere? Wie setzt er sich dazu ab? Das heißt, da diese Due Diligence zu machen, wir hatten vorhin gesagt, es ist immer schwierig, von außen so ein Thema wirklich zu durchdringen. Wenn man das so sozusagen nebenbei macht, das ist nicht einfach. Ja, selbst wir sozusagen, die tagtäglich nichts anderes machen, haben natürlich eine klare Perspektive auf verschiedene Manager. Aber selbst für uns ist das nicht hundertprozentig sozusagen immer klar. Und da macht das schon Sinn, sozusagen sich an einen Spezialisten zu wenden, der wirklich nichts anderes macht, außer bestimmte Fonds sozusagen zu beobachten, zu analysieren, zu bewerten und sozusagen auf diese Analyse hin dann die Empfehlung an deren Kunden weiterzugeben. Und das ist de facto, was Carbon Equity macht.
Aber es klingt ja eigentlich so, als müsste es ja dann von diesen Dachfonds, von diesen Fund of Funds noch viel mehr geben, ne? Weil sie eigentlich dieses Risiko rausnehmen der Einzelinvestitionen. Sie schaffen den Zugang. Rendite ist vielleicht ein Ticken kleiner, aber dafür könnte es ja auch vielleicht diese ganze Debatte, die man gerade hat, ob die Rente in einzelne Fonds gesteckt werden sollte, vielleicht sogar vereinfachen. Also müsste es doch viel mehr geben, oder nicht?
Also es gibt wahnsinnig große Kapitalsammelstellen dieser Art. Also in Hamilton Lane, das sind halt dem gemeinen Bürger einfach nicht bekannt, diese Institutionen. Top Tier Capital, Hamilton Lane, Pathway etc. Weil natürlich eben auf der anderen Seite, gerade in den USA, zwischen Pensionsfonds, Stiftungen, betriebliche Altersvorsorge etc., da einfach wahnsinnig viel Kapital im Umlauf ist, die genauso angelegt werden möchten.
Aber das ist eben oft kommen die aus den USA, weil in Deutschland sozusagen die großen Kapitalanlaufstellen dann noch nicht so weit sind, um in Venture zu investieren. Die ganzen Versicherungen müssten da eigentlich mehr machen, die Pensionskassen müssten mehr machen. Ich meine, wir haben jetzt die Diskussion, dass irgendwie die Renten auch in den Aktienmarkt anlegen dürfen. Also ja, nochmal, es ist so, okay, Riesenspekulation. Ich glaube, wenn man in den Aktienmarkt eben über 10, 20, 30 Jahre anlegt, dann ist das Risiko eigentlich ziemlich niedrig, weil du eben nicht kurzzeitige Schwankungen ausgesetzt bist, solange man lang genug hält. Ja, und so muss man eigentlich in Europa einen viel mehr, ja, einen Mindset setzen, dass man in den Kapitalmarkt investiert, sowohl in den Public-Kapitalmarkt als auch in den privaten Kapitalmarkt und nicht alles nur über irgendwie Staatsanleihen macht. Aber das ist vom Mindset einfach noch nicht so angekommen und deswegen haben wir einen unterkapitalisierten Markt in Europa.
Ich habe gerade übrigens geschaut, Hamilton Lane, einer dieser Alternative Investment Manager, verwalten im Moment 860 Milliarden Dollar.
Okay, krass.
Das ist ungefähr der halbe DAX. Nach Wert, Wahnsinn. Genau. Ist schon Wahnsinn, diese Institution.
Dann nehmen wir das nochmal als Brücke. Ihr habt ja noch ein drittes Thema mitgebracht. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr machen wir das ein bisschen kürzer. Aber auch da sieht man ja, Venture Capital wird gerade neu gedacht. Ne, ist zumindest mein Eindruck von, wenn ich den Artikel richtig verstanden habe.
Achso, magst du starten zu Equity?
Okay, ich fange an. Also das Thema, was wir jetzt noch sozusagen zum Abschluss einmal gerne besprechen möchten, heißt Equity. Equity mit AQI und ist eine Pre-Seed-Finanzierung, kommen aus Münster und haben 2,3 Millionen eingesammelt. Und das Spannende hierbei ist, dass die sagen sozusagen, die wollen den Private-Equity-Markt zugänglicher und liquider machen. Das heißt, sie wollen so eine Art Plattform bauen, wo man über die Plattform auch Secondaries machen kann, wo vielleicht Mitarbeiter ESOP-Pools verkaufen können und insgesamt sozusagen mehr Liquidität in diesen privaten Equity-Markt zu bringen. Und das ist, auch da geht es so ein bisschen so eine, ja, Maturing of the Ecosystem, würde ich mal sagen. Es geht immer weiter. In Amerika ist das schon viel bekannter und viel zugänglicher. Man kann viel einfacher Secondaries sozusagen kaufen auf größeren Plattformen. Das gibt es in Europa bisher noch nicht so viel und ist aber eine sehr, sehr gute Sache, weil früher Mitarbeiter von InKit zum Beispiel bist, ja, und warst sozusagen 5 Jahre da und ist dann aber nicht mehr da, hat aber Anteile und jetzt geht's der Firma sehr gut und die ist gut bewertet. Dann hast du da so ein Papier liegen und das muss dann irgendwann mal zu Cash werden. Vielleicht wird's auch nicht zu Cash. Da gibt's jetzt vielleicht einen Investor, der sagt, ich würde gerne noch mehr Anteile kaufen, weil ich glaube an die Firma. Und dann kann sozusagen über die Equity-Plattform kann dann ein ehemaliger Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter einen Teil seiner Shares anbieten und ein Investor kann dann diese Shares sozusagen kaufen und so zusammen mit, ich weiß nicht, wer der letzte Investor da, Jan, du weißt das besser, aber unter anderem ist, glaube ich, Kleiner Perkins mit investiert, also sozusagen zusammen mit Kleiner Perkins in InKit investieren und darauf ausgehen, dass dann der Wert sozusagen nochmal mit nach oben geht. Und sehr, sehr früh, die haben jetzt eine Pre-Seed-Finanzierung gemacht, aber insgesamt ist es vom Ökosystem her sehr etwas, was man auf jeden Fall begrüßt und was wir brauchen, so dass eben ja auch früher Liquidität entstehen kann für auch Pre-Seed-Investoren, die rausgehen wollen und andere Leute, die sozusagen verkaufen wollen, bevor eine Firma automatisch sozusagen an der Börse landet oder öffentlich tradebar ist.
Und diese Lücke gibt es noch? Also bei, sag mal, so Angelist zum Beispiel ist ja seit Jahren etabliert, zumindest außerhalb von Europa. Ich weiß nicht, wie es in Europa ist, aber ist das jetzt wirklich nochmal ein Markt, der neu aufgerollt werden kann? Spielt jetzt hier Tech und AI plötzlich eine Rolle oder warum macht man das gerade jetzt und seht ihr da Bedarf?
Ich glaube, ein Aspekt, der dazukommt, ist die Verwaltung von Geld ist wahnsinnig aufwendig. Muss man mal sagen, wenn man mal hinten in die VC-Fonds reinschaut, wie viel Operations, wie viel KYC, AML, UBO, Compliance, ESG etc. da irgendwie passiert. Es ist einfach Wahnsinn und insofern gibt es schon immer wieder Ansätze. Ich glaube, es gab in London dieses oder in Paris dieses Vauban, V-A-U-B-A-N geschrieben, das von Carta gekauft wurde, was ja wiederum eine Cap-Table-Management-Plattform ist aus den USA, die auch wiederum diese Syndikate eine Zeit lang gemacht haben, zumindest. Das ist ein Problem, wo immer wieder Startups versuchen, das zu knacken. Einerseits eben aus den Gründen, die Otto genannt hat, um mehr Liquidität in diesen Markt zu bringen, aber gleichzeitig auch um die Verwaltung dieser Fonds, dieser SPVs, des Dealflows, der ESOPs auch ein Stück weit zu vereinfachen. Meine Sorge da immer etwas ist, dass sehr viele Fonds, gerade die älteren, sage ich mal, wie HV, aber ich bin da auch im Austausch mit anderen Kollegen zu, wenn man einfach bei Fonds, in unserem Fall bei Fund 9 angekommen ist, hat man einfach so viel Strukturen gebaut, so viel Prozesse, so viel Excel, teilweise Data Warehouse etc., dass dann einfach die Migration dieses Ganzen auf eine neue Plattform, die wiederum von einem Startup betrieben wird, einfach nicht einfach ist und dafür die Gründe wirklich sehr, sehr überzeugend sein müssen, dieses Projekt anzugehen.
Aber in den USA ist das sozusagen mit Carta schon viel, viel etablierter, ne? Und gerade dieses ganze Cap-Table-Management. Wir haben hier die europäische Version, ist das die Schweizer Legi. Also ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer in unserem Geschäft, jetzt nicht alles, aber vieles guckt man einmal über den Teich, sieht, wie die Welt in 10 Jahren aussehen wird, denkt sich, okay, macht Sinn. Okay, guckst du hier, musst du machen. Ja, also ist jetzt kein Rocket Science. Nicht alles funktioniert aus unterschiedlichen Gründen, aber ich würde mal sagen, so 60-70%, gerade was so Kapitalmarktentwicklungen angeht, ist das, glaube ich, schon einfach nur eine Frage der Zeit, bis das in Europa ankommt. Ja, ich sehe deinen Punkt, Jan, dass du da als ein HV mit einem sozusagen professionellen Backoffice da jetzt nicht auf so eine Startup-Plattform gehst. Macht, glaube ich, Sinn. Ich glaube aber, es ist teilweise, so wie ich das zumindest verstanden habe, mit Equity, und ich glaube, Jan, du sprichst bestimmt die Jungs nochmal im Podcast als Follower.
Das ist ein spannendes Thema, ja, klar.
Aber ja, geht's auch wirklich darum, diese ganzen Transaktionen, die sonst so sehr, sehr händisch sind, einfach zu einem gewissen Grad zu automatisieren. Und Jan, du hattest ja vorher gefragt, okay, braucht's das überhaupt noch? Ich glaube schon, weil Angelist funktioniert so, wie es in den USA funktioniert, nicht in Europa. Also man braucht noch eine Plattform, wo du wirklich Anteile relativ einfach handeln kannst. Und selbst wenn wir teilweise sogenanntes Cap-Table-Cleaning machen, ja, also frühe Angel oder ehemalige Mitarbeiter rauskaufen, das ist eine händische Transaktion. Wir rufen die an, sagen, willst du verkaufen, den Preis, ja, dann setzen wir einen Vertrag auf, dann wird der notarisiert, dann fließt das, also das ist ein Riesenrisches, sag ich mal ein bisschen salopp. Aber das könnte man, wenn man das sozusagen wirklich gestreamlined bekommt, ist das schon wertvoll. Und gerade, ne, diese Branche ist jetzt auch nicht mehr so klein. Das heißt, es gibt sozusagen immer mehr Startups, immer mehr Angels, immer mehr Mitarbeiter, immer mehr Volumen und immer mehr Wert, der auch kreiert wurde. Das heißt, also ich kann mir schon vorstellen, dass das kommen wird. Ob das dann in Equity sein wird oder ob das über einen Ledgy kommt oder ob ein Angelist doch noch nach Europa kommt. Mhm. Ich glaube, das ist alles nochmal so Fragen, die kannst du dem Equity-Team nochmal stellen. Da haben die bestimmt auch eine Meinung zu. Aber dass es kommt und dass es kommen sollte, da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen.
Und dann aber als, und das wollte ich fragen, als europäische Lösung dann nochmal, weil ich habe auch gesehen, die Logos, die sie auf der Seite haben, so die Beispielunternehmen sind Personio, Celonis, Aleph Alpha, 1,5 Grad, also alles nur deutsche Unternehmen. Macht man das dann irgendwie Land für Land oder für Europa oder wird man dann irgendwann auch versuchen, sich international zu positionieren?
Ja, Europa, ich glaube, die Harmonisierung des europäischen Binnenmarktes stößt bei unserem Geschäft manchmal an die Grenzen, wenn man sich so das Thema anschaut. Keine Ahnung, Aufsichtsräte, Verwaltungsräte in Österreich, das Passporting von Banklizenzen in verschiedene Länder hinweg etc. Da ist dann im Detail doch einiges unterschiedlich. Notare in Deutschland, wo sich ja irgendwie der Rest der Welt sich immer wieder drüber lustig macht. Gleichzeitig die englischen Anwälte mit ihren Perücken, wo man das auch ein Stück weit umdrehen kann. Das ist in Europa schon im Detail haarig teilweise. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass da die Lösung zuerst eben Land für Land, vielleicht UK, Frankreich, Deutschland als größte Eigenkapitalmärkte in Europa irgendwie nacheinander angegangen werden.
Aber ich glaube, in den USA macht das keinen Sinn. Also da ist der Markt, glaube ich, bedient.
Cool. Tolle Themen. Also hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Also Equity, wir versuchen es mal in den Podcast zu bekommen. Finde ich cool, dass, was die bauen. Hab jetzt bei euch auch wahrgenommen, ihr habt das jetzt erstmal nicht verurteilt. Ne? Das war jetzt erstmal, das hat seine Daseinsberechtigung. Ist halt noch früh, ne? Muss man mal abwarten.
Ich glaube, wenn man lange genug VC ist, verurteilt man nichts. Weil im Zweifel liegt man eh daneben.
Ja, cool. Ja, und im Gegenteil, also ich begrüße das total, dass sie das machen. Ja. Ich finde das super.
Nee, ich hatte mich am Anfang wirklich gefragt, wo der Platz noch für die ist, ne? Angelist, Ledgy und so weiter. Bunch gibt's hier aus Berlin noch, haben wir gar nicht erwähnt, die auch noch ein bisschen in dem ganzen Kontext unterwegs sind. Aber schauen wir mal. Finde ich cool. Und die Runde, 2,3 Millionen waren es, glaube ich, Pre-Seed, ne? Mit spannenden Angels dabei. Also klingt ja auch cool.
Super.
Danke euch. Ja.
Sehr schön.
Dann freue ich mich aufs nächste Mal.
Cool. Bis bald.
Bis dann.
Ich auch. Danke, Jans.
Ciao.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Otto Birnbaum
und
Jan Mitschaiker
in der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.